Guten Morgen. Heute möchten wir weiter in den ersten Korintherbrief schauen. Und dort schauen wir uns heute im vierten Kapitel die Verse 6 bis 13 an. Die könnt ihr auch gleich aufschlagen. Ich lese sie zu Anfang vor. Also 1. Korinther 4, 6 bis 13. Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben ist. Damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Schon seid ihr satt, schon seid ihr reich geworden. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gekommen wäret, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark, ihr geehrt, wir aber verachtet. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut zu. Wie Unrat der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Heute geht es um das Thema Demut. Wir haben das Thema Demut und Stolz. Ja, die Korinther, die waren alles andere als demütig und deshalb musste Paulus sie ermahnen. Aber ja, auch wir haben das gleiche Problem. Hier geht es jetzt um die Korinther, aber auch wir sind angesprochen. Wir haben heute auch das gleiche Problem, denn schlussendlich ist Stolz, mangelnde Demut, der Grund, warum wir sündigen. Denn wenn wir sündigen, dann sehen wir uns wichtiger an als Gottes Wort und seine Gebote. Wir stellen uns über Gott. Wir denken, ich kann das so machen, das ist richtig. Wir überheben uns gegen Gott und andere. Und gerade dann, wenn es uns vergleichsweise gut geht, so wie uns heute in der westlichen Welt und damals auch den Korinthern, dann müssen wir uns mit diesem Thema sehr genau beschäftigen. Denn wenn es uns gut geht, dann ist die Gefahr für Selbstvertrauen sehr groß. Und das machen wir heute. Ich bete aber noch zu Anfang. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du es uns gegeben hast, dass wir daraus lernen. Und ja, so bitte ich dich heute um deinen Segen, dass wir doch alle mit offenen Herzen zuhören, dass wir verstehen. Bitte hilf doch auch mir, dass ich dein Wort richtig auslege. Und so bitte ich dich, dass du uns alle segnest und uns veränderst durch dein Wort. Amen. Warum spricht Paulus dieses Thema der Demut gerade jetzt hier in diesen Versen an? Wir befinden uns immer noch in dem Abschnitt, wenn ihr euch erinnert, da ging es um die Spaltung und ab 1. Korinther 1, Vers 12, da sagt Paulus: Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, also Petrus, ich aber Christi. Also er hat den Korinthern da gesagt, dass sie dieses Problem der Spaltung haben. Und auch heute geht es immer noch um dieses Thema, aber heute kommt Paulus zum Kern des Problems. Und die nächsten Verse, also die beim nächsten Mal dann dran sind, das ist dann der Abschluss von diesem Abschnitt über die Spaltung. Und das Kernproblem der Korinther sehen wir in dem sechsten Vers. Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Im ersten Kapitel, im Vers 12, hat Paulus ihnen gesagt, ihr sagt, also der eine sagt, ich bin des Paulus, der andere des Petrus, ich bin des Christi. Und dann hat jeder seine eigene Gruppe gehabt und jeder hatte seinen Lieblingslehrer, seinen Lieblingsapostel. Was an sich nicht schlecht ist, aber der eine hat sich dann über die andere Gruppe erhoben, haben sich niedergemacht und das ist dieses Aufblähen. Und deshalb, ja, ist Demut die Lösung für dieses Problem. Und Demut ist auch das Zeichen eines Christen. Denn wir sehen das überall im Wort Gottes. Die Demut Jesu, die kennen wir alle. Wir haben alle davon gehört. Wir wissen, wie er gehorsam seinen Weg bis zum Kreuz ging. Jesaja zeigte seine Demut, indem er seine Sündhaftigkeit und die Größe Gottes bekannte in Jesaja 6. Und Stephanus in der Apostelgeschichte zeigte seine Demut, als er gesteinigt wurde. Und da rief er, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und auch die Demut Davids, die sehen wir immer und immer wieder in den Psalmen. Also Demut gehört dazu. Es geht ganz oft im Wort Gottes um das Thema Demut. Und diese Demut, ja, die Christus und die all die anderen Heiligen gezeigt haben, die brauchen die Korinther und die brauchen auch wir heute. Und das Thema ist wichtig, denn im nächsten Abschnitt sagt Paulus, ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Das ist Vers 16. Ein Stolzer wird niemals sagen, ja, jetzt ahme ich Paulus nach. Nur ein Demütiger wird da stehen und dieses Gebot von Paulus annehmen und ihm auch wirklich nachahmen. Und auch heute, ja, wird es ein bisschen auch um diesen Aspekt gehen, ja, des Nachahmens. Und wir wollen uns drei Punkte anschauen. Der erste Punkt, Paulus und Apollos sind Vorbilder. Ja, das ist der sechste Vers. Dann schauen wir uns als zweites die zwei Gebote, die zwei Befehle an die Korinther an. Und zu guter Letzt schauen wir uns nochmal den Kontrast zwischen den Aposteln und den Korinthern an, den Paulus hier ja auch sehr gut aufzeichnet. Und wir werden zwei Dinge lernen. In der Beurteilung unserer Lehrer, unserer Ältesten, sollten wir niemals über das Wort hinausgehen. Und die Grundlage dafür, Demut macht einen Christen aus. Aber fangen wir mit dem ersten Punkt an. Paulus schreibt in Vers 6, dies aber, Brüder, habe ich auf mich selbst und Apollos gedeutet um euretwillen. Also Paulus stellt sich und Apollos als Vorbilder dar und er sagt ihnen, dies, ja, also das, was ich vorher gesagt habe, geschrieben habe, das habe ich ja auf uns bezogen. Ich habe mich und Apollos als Beispiele dargestellt, damit ihr lernt. Und was wir lernen sollen, was die Korinther lernen sollen, das schauen wir uns gleich an. Aber was hat er denn auf sich selbst und Apollos bezogen? Dann können wir uns die Verse vorher, die Kapitel vorher anschauen. Und da werden wir sehen, er nennt öfter sich, Apollos, als Beispiele, was sie getan haben, was sie gemacht haben. Und es geht los in 1. Korinther 2, die Verse 1 bis 5. Und wir schauen uns zwei Beispiele an. Da schreibt Paulus über sich, und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Paulus sagt hier, dass er allein das Evangelium gepredigt hat und dabei nicht auf menschliche Fähigkeiten vertraut hat, ja, wie Philosophien, bestimmte Taktiken oder auch besondere Rhetorik, sondern er stand dort in Angst und Zittern, in Schwachheit. Und das ist ein Zeichen für die Erkenntnis, dass man nicht auf sich vertraut. Paulus hat nicht auf sich vertraut, sondern ihm war bewusst, dass ein anderer wirken muss. Menschen mit Selbstvertrauen, die schauen auf sich, und ihre Stärke, ihre Weisheit. Und Paulus sah sich als schwach an. Und sein Erfolg beruht also nicht auf ihm, sondern auf Gott. Vers 5, ja, hier im zweiten Kapitel. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Und diese Verse, die sind außerdem ja auch eine logische Folge der vorhergehenden Verse. Ja, im ersten Kapitel, da ging es ja um die Berufung, um die Erwählung. Und wenn das so ist, ja, wenn Gott erwählt, wenn Gott beruft, dann kann ich mit meiner Weisheit, mit meinen Taktiken, mit meinen schlauen Reden, kann ich da nichts hinzufügen, sondern alleine das Evangelium predigen. Und ich muss so, wie Stefan das auch letzten Sonntag gesagt hat, ein treuer Verwalter des Wortes Gottes sein. Also jemand, der nicht hinzufügt, sondern das Wort so predigt, wie es da steht. Und das wusste Paulus. Ja, das war so, wie er gepredigt hat. Und hier zeigte Paulus seine Demut, denn er vertraut ganz auf Gott, nicht auf sich. Und er schaut auch nicht auf die Korinther, was sie gerne hätten, und passt sich dem dann an, sondern er sagt, hier ist das Wort und das predige ich, ob es euch passt oder nicht. Und die Korinther, die waren ganz anders. Die wollten Weisheit, die wollten schöne, ansprechende Rede, die wollten besondere Dinge sehen. Und Paulus ist da ganz anders. Dann im dritten Kapitel, die Verse 5 bis 10, Kapitel 3, 5 bis 10. Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der da pflanzt noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Ja, und Apollos bezeichnet ja die beiden als Diener Gottes und ein Diener, der tut nur das, was sein Herr möchte. Und ein Diener, was er tun soll, und der Diener führt das aus. Wem gebührt dann die Ehre? Dem Herrn und nicht dem Diener. Das macht er in diesem Abschnitt überaus deutlich. Ja, sie verkünden das Evangelium, Paulus pflanzt, Apollos hat begossen. Aber schlussendlich ist Gott doch derjenige, der das Wachstum gibt. Vers 7, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Und dann in Vers 10 sagt Paulus, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, hat er als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Also selbst das Handeln von Paulus, selbst sein eigenes Handeln sieht er nicht in seiner Kraft, sondern in der Gnade Gottes. Und so hat er sich und Apollos als Beispiele, als Vorbilder hier vor die Korinther gestellt und ihnen gezeigt, schaut, so machen wir das, so denken wir über diese Sache. Und er, ja, gibt sich und Apollos als Beispiele, damit die Korinther auch, damit die Korinther das leichter verstehen können. Wir kennen das alle. Wenn wir ein Vorbild haben, wenn wir ein Beispiel haben, vor Augen, was wir auch kennen, dann nehmen wir die Dinge leichter an und wir verstehen sie auch deutlich besser. Also, Paulus hat sich als Beispiel dargestellt. Aber wozu? Kommen wir zurück zu Kapitel 4. Vers 6. Damit ihr an uns lernt, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben ist. Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Die zwei Gebote an die Korinther. Und wir schauen uns das erste an. Sie sollen nicht über das Wort hinausgehen in ihren Gedanken über, ja, besonders die Lehrer, die Ältesten. Denn dazu gehört ja dann auch später, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Das, was wir jetzt anschauen, ja, das führt zu dem anderen. Paulus, ja, ermahnt die Korinther. Sie sollen nicht über das Wort hinausgehen in der Betrachtung der Lehrer. Und wenn er hier diese Ermahnung anbringt, dann bedeutet das, die Korinther sind sehr wohl über das Wort hinausgegangen. Ja, sie haben mehr gedacht über ihre Lehrer, über ihre Lieblingslehrer, als sie sollten. Ja, sie haben sie unbiblisch auf ein Podest gestellt, sie verehrt und, ja, sich in Gruppen hinter ihren Lieblingslehrern zusammengefunden und dann die anderen Gruppen niedergemacht. Ja, sie haben sich über sie erhoben. Und wenn wir hier die Beispiele, die Paulus hier vorher gebracht hat, uns nochmal in Erinnerung rufen, dann wird jedoch schnell klar, wie absurd diese Handlung ist. Wenn wir unseren Lieblingslehrer als, ja, auf ein Podest stellen und nur ihm nachfolgen und andere, die andere Lieblingslehrer haben, niedermachen. Denn, ja, warum sollte ich einen Diener verehren, der nur das tut, was Gott möchte? Ja, warum sollte ich einen Diener verehren, der ohne seinen Herrn komplett machtlos ist? Ohne Gott sind wir alle nichts. Und warum sollte ich einen Diener verehren, der von seinem Herrn befähigt wurde? Ja, der diese Gabe von seinem Herrn bekommen hat und schlussendlich nur Erfolg hat, weil der Herr ihm gnädig ist. Jeden Tag wieder neu. Aber wenn wir jetzt uns die Lehre anschauen und Paulus hier sagt, wir sollen nicht über das Wort hinausgehen, die Korinther sollen nicht darüber hinausgehen, dann müssen wir uns doch fragen, was sollen wir denn tun? Ja, wie sollen wir denn denken? Wie sollen wir handeln in Bezug auf unsere Lehrer, unsere Älteste? Und da schauen wir uns mal ein paar Verse an. Hebräer 13, Vers 7 ist der erste. Da steht: Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, und den Ausgang ihres Wandelns anschauend, ahmt ihren Glauben nach. Hier werden die Hebräer angewiesen, ihrer Führer zu gedenken, ja, die schon tot sind, die aber auch noch da sind und die gelehrt haben, ja, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Sie sollen sie in ihren Gedanken, ja, haben, sie sollen sich an sie erinnern, sie sollen ihren Glauben, ihr Glaubensleben nachahmen. Das sollen sie tun. Ja? Mehr steht da nicht. Und dann in Philipper 4, Vers 14, sagt Paulus zu den Philippern: Doch habt ihr recht getan, dass ihr an meiner Drangsal teilgenommen habt. Und in dem Abschnitt geht es ja um finanzielle Unterstützung. Und hier lobt Paulus die Gemeinde, dass sie ihm ja geholfen haben, dass sie ihn unterstützt haben, finanziell. Und später, auch hier im Korintherbrief, werden wir auch nochmal auf dieses Thema zurückkommen. Also wir sollen unserer Führer, unserer Lehrer und Ältesten gedenken. Wir sollen, ja, sie unterstützen. Und dann in 1. Timotheus 5, Vers 17. Die Ältesten, die wohl vorstehen, lasst doppelter Ehre für würdig erachtet werden, besonders die, die in Wort und Lehre arbeiten. Ja, hier geht es auch um finanzielle Dinge, aber ja, es geht auch darum, dass wir sie ehrvoll, ja, dass wir ja, sie respektvoll behandeln. Und ich denke, oder ich hoffe, dass wir das alle verstehen, ja, warum das ein wichtiger Punkt ist. Nicht jeder kann und muss Lehrer sein und Gott, ja, wer hat diese Aufgabe gegeben? Den einen, aber den anderen nicht. Und wir sehen, denke ich, alle diesen hohen Nutzen, den wir durch gute Lehrer, ja, die wohl vorstehen, durch gute Älteste haben als Gemeinde, ja, als Einzelne, aber auch als Gemeinde. Denn wenn die Ältesten, wenn die Lehrer ihre Aufgabe gut machen, dann hat das große Vorteile für uns persönlich und auch ja, für die Gemeinde. Die gesamte Gemeinde wird dadurch geprägt, die Gläubigen wachsen im Glauben und werden durch die Lehre Christus immer ähnlicher. Und das ist genau das, was Gott möchte und dafür brauchen wir gute Älteste und Lehrer. Und dazu gehört dann auch der Dank ja, und die Ehre in gesundem Rahmen. Der soll auch den Ältesten zuteil werden. Dann in 2. Thessalonicher 3, 14 bis 15. Wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet und hat keinen Umgang mit ihm, damit er beschämt werde und erachtet ihn nicht als einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Ja, hier geht es um das Thema Gehorsam. Ja, Paulus sagt hier, ja, dass man diesen Worten gehorsam sein soll. Ja, Gehorsam schulden wir auch den Ältesten und den Lehrern. Aber hier geht es nicht darum, immer ohne Wenn und Aber zu gehorchen, denn es gibt keine Tyrannenherrschaft hier in der Gemeinde. Aber wir sollten dem Wort Gottes gehorchen. Und was anderes tun denn Älteste und Lehrer, die wohl vorstehen, die gut vorstehen? Die predigen das Wort und von ihnen sollen wir lernen und ihnen sollen wir gehorsam sein in diesen Dingen. Und wir sehen, ja, nur diese paar Punkte, die wir uns hier angeschaut haben, da steht nichts, ja, dass wir einen über den anderen erheben sollen, dass wir ja, zu hoch über unsere Lieblingslehrer denken sollen. Hier steht, dass wir einige Pflichten ja, in Bezug auf unsere Lehrer, auf die Ältesten haben. Wir sollen sie achten und ehren. Wir sollen ihnen gehorchen und sie unterstützen. Aber wir sollen sie nicht verehren. Wir sollen keine Fans sein und wir sollen erst recht nicht Teil einer Gruppe von Anhängern sein, die Anhänger eines anderen Lehrers niedermachen. Dann kommen wir auch schon ja, zum zweiten Gebot. Das führt ja hier direkt dazu, wenn man nicht über das hinausgeht, was hier im Wort geschrieben ist, dann blähe ich mich auch nicht auf für den einen oder gegen den anderen. Und das sagt Paulus hier, ja, damit du uns lernt, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben ist, wozu eine Bibel euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Ich muss also eine Bibel haben. Und das geht jetzt hier damit weiter, damit wir uns nicht aufblähen. Die Korinther, die sollen von Paulus und Apollos lernen, nicht über. Und wenn sich jemand aufbläht, was ist das? Dann macht er sich wichtiger, als er wirklich ist. Dann macht er sich größer, als er wirklich ist. Wie hier. Und zum Aufblähen gehört auch immer das Verdrängen, ja, von jemand anderem. Wie größer macht, man sich über andere erhebt, ja, wenn man sich aufbläht. Und beim Aufblähen gehen wir über das Wort Gottes hinaus. Das sagt Paulus ja hier ganz klar, dass wir nicht darüber hinausgehen sollen, damit wir uns nicht aufblähen. Also wenn wir uns aufblähen, dann befinden wir uns nicht im Wort Gottes. Und das Aufblähen, ja, das beruht auf unserem Stolz, auf unserem Hochmut und deshalb müssen wir lernen, demütig zu sein. Und das ist auch das Thema für heute. Und beim Aufblähen, bei diesem Wort, da muss ich immer an einen Luftballon denken. Ja, der, wenn der nur da liegt, nicht aufgeblasen ist, dann sieht es nach nichts aus. Ja, aber wenn ich da Luft reinbringe, je mehr Luft ich dort reinbringe, desto größer wird er. Er bläht sich auf und er bietet dann von weiter weg einen Anschein von Wichtigkeit. Ja, sieht gut aus, aber dann kommt eine klitzekleine Nadel ins Spiel und nichts bleibt übrig. Nichts. Was vorher so groß war, fliegen nur noch kleine Fetzen darum. Und genauso ist das hier. Ja, die Gruppen, die blähen sich auf, ist aber gar nichts dahinter. Und ja, das sehen wir hier dann im weiteren Verlauf, ab Vers 8 oder Vers 7. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Das ist genau die Nadel, die jeden Aufgeblasenen zum Platzen bringt. Ja, da bleibt nichts mehr übrig. Denn wer, ja, gibt der einen Gruppe einen Vorrang gegenüber der anderen? Was hat jeder Einzelne, was er nicht bekommen hat? Es gibt nichts, wegen dem man sich rühmen kann. Und deshalb, um diesen Punkt ganz klar zu machen als Begründung, warum wir uns nicht aufblähen sollen, einer gegen den anderen, macht Paulus dann hier in Vers 7 weiter. Er stellt diese drei rhetorischen Fragen, die nur auf das eine abzielen. Wer hat denn dafür gesorgt, dass du das hast, was du hast? Oder, und dazu gehört alles, ja, alles, was in unserem Leben ist und ganz besonders die guten Dinge. Die Antwort auf diese Frage ist, ja, Gott ist derjenige, der dein anderer nicht hat, der dich beschenkt hat mit den vielen guten Dingen. Entscheidet, was dich vermeintlich besser macht, das hast du von Gott. Es gibt keinen Grund, dich zu rühmen. Und Paulus möchte das Gleiche wie dann sagen, wenn ihr euch aufbläht, dann ist das im Grunde genommen mein Lieblingslehrer ist rühmen. Wenn ich hier stehe und sage, die anderen, die sind alle nichts, dann mache ich mich wichtig, dann mache ich mich groß, dann blase ich mich auf. Und warum? Ich habe mir den Ältesten oder den Lehrer nicht erarbeitet. Den habe ich bekommen. Ja, der wurde mir geschenkt. Und ich habe gar keinen Grund. Es ist völlig absurd, mich hier hinzustellen und den einen vor den anderen zu setzen und die anderen niederzumachen. Aber das kennen wir, denke ich, alle. Ja, wir sind stolz auf unseren guten Lehrer. Müssen wir noch nicht mal hier in die Gemeinde schauen, sondern in der Schule war es ja auch schon so, ne? Der eigene Lehrer ist immer der Beste und die anderen sind nichts. Oder auf das eigene Wissen ist man stolz. Das geht ganz schnell. Oder dass man sich ja so viel mit dem Wort Gottes beschäftigt, dass man jeden Tag stille Zeit macht. Das kann auch ein Grund für Stolz sein. Auch das, ja, sind aber Dinge, die wir empfangen haben, die wir bekommen haben. Denn warum hast du das denn und der andere nicht? Warum hast du denn dieses Wissen und der andere nicht? Es ist alles ein Geschenk Gottes. Ganz besonders ein paar Dinge, die wir uns jetzt auch noch kurz anschauen. Die Lehrer, ja, selbst die Lehrer, die uns das Evangelium verkündet haben, die sind ein Geschenk Gottes. Das sehen wir auch nur ein paar Verse vorher, haben wir auch schon gelesen. Was ist denn Apollos? Wer ist Paulus? Diener, durch die ihr geglaubt habt, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Gott hat uns unsere Lehrer, unsere Ältesten, hat uns diejenigen gegeben, durch die wir glauben. Oder auch den Heiligen Geist, ja, der uns die Augen geöffnet hat, damit wir sehen und glauben. Das ist auch hier in 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Wir haben ihn empfangen, wir haben ihn bekommen, wir haben ihn nicht erarbeitet. Ja, Gott hat uns den Heiligen Geist geschenkt, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Also, auch das, ja, oder auch in 1. Korinther 1, Vers 30. Wegen Gott sind wir in Christus. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Den Vers haben wir uns ja schon angeschaut. Ja? Wir sind wegen Gott in Christus, nicht wegen uns. Auch in Epheser 2, Vers 8 steht es ähnlich. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Also sogar der Glaube ist die Gabe Gottes. Oder wenn wir uns mal wegbewegen von den geistlichen Dingen, sogar die Pläne, die uns gelingen, sind eine Gabe Gottes. Zum Beispiel in Jakobus 4, Vers 15. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will und wir leben, so werden wir auch dieses oder jenes tun. Ja, also wenn der Herr will, werden wir dieses oder jenes tun. Nicht, wenn wir wollen. Also sogar die Dinge, die wir erreichen, die ja, sind ein Geschenk Gottes. Oder die Versorgung jeden Tag, ja, das Essen, das Trinken, sehen wir in Matthäus 6. Oder auch ein gutes Leben, ja, wenn wir ein gutes Leben haben. In Prediger 3, Vers 13. Und schlussendlich können wir sagen, alle guten Gaben, alles Gute in unserem Leben kommt von Gott. Ja, Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch der Schatten eines Wechsels. Also alles Gute in unserem Leben kommt von Gott. Vielleicht denkt jetzt der ein oder andere, ja, die Dinge, ja, ich habe hier hart gearbeitet, ich habe mich selbst verleugnet und das ist ja dann, das habe ich ja verdient. Ja, das habe ich mir hart erarbeitet, das, was ich in meinem Leben habe. Aber selbst das ist eine Gnade Gottes. Sehen wir an Paulus in 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Selbst in der harten Arbeit, die wir tun, und die Belohnung, den Segen, den wir dadurch haben, selbst das ist eine Gnade Gottes. Also wir sehen alles, wirklich alles. Es gibt nichts, wo wir sagen können, das haben wir empfangen und da können wir uns für rühmen. Aber das ist so mit den Segnungen. Ja? Die haben viele Vorteile für uns. Wir freuen uns darüber. Allzu oft jedoch vergessen wir, wer sie uns geschenkt hat. Und wir verehren die Segnung Gottes. Ja, wir beten sie als Götzen an und rechnen sie uns zu, ja, unseren Mühen, unserer Arbeit. Aber dabei sollten wir vielmehr demütig denjenigen rühmen, der sie uns geschenkt hat. Und das ist Gott. Und das möchte Paulus den Korinthern zeigen. Schaut mal, wenn ihr hier über das Wort hinausgeht, wenn ihr euch aufbläht für den einen gegen den anderen, das ist völlig absurd. Also, das geht eigentlich nicht, dass ihr das macht, denn ihr habt doch gar nichts, wo ihr euch rühmen könnt, als hättest du es nicht empfangen. Ja, ihr habt gar nichts. Und das gilt auch für uns. Ja, wir haben auch nichts empfangen, was Gott uns nicht geschenkt hat. Also haben wir auch keinen Grund, um uns zu rühmen. Und Paulus, ja, er geht jetzt noch ein bisschen weiter in unserem dritten Punkt, sind die Verse 8 bis 13. Da zeigt er nochmal genauer auf, Ja, wie absurd denn dieser Stolz der Korinther ist. Und er zeigt ja die Demut der Apostel, er zeigt den Stolz der Korinther. Und er beginnt hier in Vers 8 mit ironischen Aussagen über die Korinther. Und dann ja, beschreibt er die Lebensumstände der Apostel und dann folgt wieder ja, so ein kurzer ironischer Vergleich. Und ab Vers 11 schaut er wieder auf die Apostel, auf sich und die anderen und ihren Umgang mit dem Leid. In Vers 8 bezeichnet Paulus die Korinther als satt, ja, als reich, ja, dass sie herrschen. Ja, Vers 8, schon seid ihr satt, schon seid ihr reich geworden, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen. Und wir sehen, dass das Ironie ist. Herr Paulus schreibt in Vers 9, noch am Ende von Vers 8, oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gekommen wäre, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Ja. Paulus kann hier ironisch sein und diesen Punkt nochmal genauer darstellen, weil die Korinther, die sahen sich wirklich als satt an. Ja, sie hatten ja alles. Sie waren auch reicher als die anderen Christen. Und ja, im Vergleich zu den anderen herrschten sie auch. Zumindest aus ihrer Perspektive. Rein von den weltlichen Dingen war das bestimmt so. Aber auch in den geistlichen Dingen dachten sie, wir sind satt. Ja, wir brauchen so jemanden wie den Paulus nicht. Wir haben das. Ja. Wir sind reich. Wir herrschen. Wir sind die Elite Christen. Und sie hatten kein Interesse an dem alleinigen Wort Gottes. Ja, sie haben immer noch ihre Weisheit, ihre Philosophien hinzugefügt. Und deshalb musste Paulus sie ermahnen, ja, dass sie nicht über das Wort hinausgehen, dass sie nur auf das Wort vertrauen und nicht menschliche Weisheit mit einbringen. Und zur Demut gehört ja auch, dass man eigentlich nicht satt sein kann, ja, in geistlichen Dingen. Ich kann nicht sagen, ich habe genug aus dem Wort Gottes gelernt oder ich habe schon alles gelernt. Für uns Menschen ist das völlig unmöglich. Wir können nicht satt sein. Und an biblischen Dingen können wir auch nicht reich sein. Ja, wir haben noch so viel zu lernen. Und wenn wir in die Bergpredigt schauen, ganz am Anfang, da sehen wir, wie Jesus ja, seine Jünger beschreibt, wie Jesus diejenigen beschreibt, die das Reich der Himmel erben werden. Und die sind alles andere als reich, satt oder herrschend. Matthäus 5, Vers 3, glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Und in Vers 6, glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Matthäus 5, Vers 10, glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ja, also der wahre Christ, der ist arm im Geist. Er erachtet sich als dumm in geistigen Dingen und setzt sein Vertrauen in Gott. Er ist praktisch wie ein naives Kind, was einfach nur immer mehr lernen möchte. Und er hungert ja nach der Gerechtigkeit, die nur von Gott kommen kann. Und er ist ein Verfolgter und kein Herrscher. Und Paulus, ja, er wünscht aber den Korinthern sogar, dass sie wirklich herrschen würden. Denn dann wären wir schon ein bisschen weiter. Dann wären wir nämlich in der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 21, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Dann Kapitel 5, Vers 10, und hast sie, unserem Gott, zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Wenn sie wirklich geherrscht hätten, dann wären wir schon im tausendjährigen Reich. Dann wären wir schon weiter und dann würden wir alle mit ihnen herrschen. Aber so, ja, ist es leider nicht, denn zu diesem Zeitpunkt waren die Apostel die Letzten. Ja, Vers 9, Denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Ja, Gott hat die Apostel als die Letzten dargestellt. Und da sehen wir, ja, Paulus weiß ganz genau, unsere Lebensumstände, die ja, haben wir Gott zu verdanken. Also er hat uns als die Letzten hingestellt. Und das ist auch nicht schlimm, ja, als die Letzten hingestellt zu sein, denn die Letzten werden die Ersten sein. Und so wird es auch mit den Aposteln sein. Sie werden diejenigen sein, die ja, auf den 12 Stühlen neben Jesus sitzen werden. Aber was meint Paulus damit? Er hat uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt. Zum damaligen Zeitpunkt, ja, da gab es zwei bekannte Schauspiele. Ja, wir sehen ja auch hier am Ende von Vers 9, dass sie für die Welt ein Schauspiel geworden sind. Und das erste Schauspiel, das war der Triumphzug, ja, eines römischen Feldherrn. Also wenn er siegreich nach Rom gekommen ist, dann durfte er einen Triumphzug abhalten. Und das zweite, das sind die blutigen Spiele in der Arena. Und in beiden Spielen gab es Letzte. Im Triumphzug wurden die Kriegsgefangenen und die Sklaven als Letzte gezeigt. Ja, sie mussten zuletzt laufen und ja, sie wurden beleidigt, verspottet. Und das waren die ranghohen Soldaten, die Befehlshaber, der Feldherr. Ja, die liefen vor und die Letzten, die mussten Hass und Spott erdulden. Die Ersten, ja, die stehen mit Sicherheit für die Korinther. Ja, das waren diejenigen, die satt waren, die reich waren, die Letzten haben aus ihrer Perspektive. Und sie waren die Ersten und die Letzten waren. Und auch bei den Spielen gab es Letzte. Da wurden viele verurteilte Verbrecher, auch Christen, während ja, dieser Spiele getötet. Vormittags wurden einige den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen und dann ab Mittag mussten die anderen, die übrig geblieben waren, die Verurteilten, auch Christen, die mussten gegeneinander kämpfen, bis nur noch einer übrig blieb. Und der wurde dann schlussendlich auch hingerichtet. Und dieser Letzte, der musste immer und immer wieder dem Tod ins Auge blicken. Stundenlang. Und so geht es auch mit den Korinthern, mit den Aposteln, wie wir gleich sehen. Ja, wir können das, denke ich, ganz gut miteinander verbinden. Ja, die Korinther, die waren hoch angesehen, die litten nicht unter Verfolgung, sie waren satt, ja, es ging ihnen gut. Und die Apostel, die wurden verspottet, die wurden gehasst, verfolgt und immer wieder mussten sie dem gewaltvollen Tod ins Auge blicken, bis es dann schlussendlich bei fast allen auch soweit war. Und sie sind ein Schauspiel, ja, für die ganze Welt. Sie waren vor den Herrschern, sie waren in Gefängnissen, sie traten in ganzen Städten auf, viele kannten sie und ihr Leid wurde auch ja, in die ganze Welt verteilt. Und wie beschreibt sich Paulus oder die Apostel dann im Vergleich zu den Korinthern? Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Paulus, er hat ja vorher auch hier in 1. Korinther gesagt, dass sie das Evangelium, diese Dummheit des Evangeliums verkünden. Und die Korinther, ja, die Weisheit haben möchten. Paulus, ja, der kam nicht in vollem Prunk und voller Stärke. Er kam nicht, ja, mit Schauspiel, um die Massen anzulocken. Er kam in Schwachheit zu den Korinthern als Dummer, als Narr. Ja, weil er einfach nur das Evangelium gepredigt hat. Und die Korinther, die sahen sich und wurden auch von anderen, ja, als klug in Christus angesehen. Dann weiter. Ihr aber seid klug in Christus, wir schwach, ihr aber stark. Ihr geehrt, wir aber verachtet. Ja, die Apostel, die waren verachtet. Ganz im Kontrast zu den Korinthern. Sie erachteten sich als herrlich, als Herrschende und wurden auch von anderen so gesehen. Und dann macht Paulus weiter in Vers 11. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Ganz im Kontrast zu den Korinthern sind die Apostel nicht reich. Ja, sie herrschen nicht und sie sind auch nicht satt. Ja, sie sind einfache Arbeiter, verdienen sich mit ihren Händen einen kleinen Broterwerb, so wie Paulus, ja, der als Zeltmacher arbeitete. Und in den Augen der Korinthern, ja, waren das niedere Arbeiten. Das haben Sklaven erledigt, ja, nicht die Herrschenden, nicht die Reichen. Und hinzu kommt, dass die Apostel geschmäht werden. Ja, sie sind verachtet. Keiner möchte Umgang mit ihnen haben. Und sie werden verfolgt und verlästert. Sie werden als der Dreck, ja, als das Letzte angesehen. Damit möchte man nichts zu tun haben. Und jeder, ja, kann mit ihnen machen, was er möchte. Sie sind wirklich ganz unten angekommen. Und Paulus möchte hiermit den Korinthern klar machen, dass ihr Verhalten, ihr Denken völlig absurd ist. Ja, die Apostel, die von Jesus gelehrt wurden, die vom Heiligen Geist befähigt viele Wunder getan haben, die Gottes Wort weitergeben, die werden als gering erachtet. Die leben ein Leben als Abschaum der Gesellschaft und die beschweren sich nicht darüber. Dahingegen die Korinther, sie haben vieles. Und dennoch verachten sie die Apostel, ja, schauen weiter auf ihre äußerlichen Gaben, blähen sich auf für den einen gegen den anderen. Ja, und dann setzt er ja noch eins drauf hier in dem letzten Vers. Ab Vers 12. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut zu, wie Unrat der Welt sind wir geworden, ein Abschaum bis jetzt. Das ist doch wahre Demut. In der Verfolgung, im Leid, in all dem, was die Apostel erdulden mussten, dass sie segnen trotz Schmähungen. Sie erdulden die Verfolgung und sie bitten trotz Verlästerung. Und dieses Verhalten, das kommt nicht irgendwo her. Das haben sie von ihrem großen Vorbild, Jesus Christus. Das sehen wir in Kolosser 1, 24. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch das, was noch fehlt, an den Drangsalen des Christus für sein Leib, das ist die Versammlung. Oder auch in 1. Petrus 2, 21, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Ja, wahre Christen, die werden aller größter Wahrscheinlichkeit nach ihr Leben nicht komplett in Saus und Braus leben. Ja, das ist der natürliche Lauf der Dinge. Ja, früher oder später werden auch sie durch Leiden gehen. Und das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen, ja, dass Gott arbeitet und er sich durch dich und an dir verherrlicht. Ja, kommen wir zum Schluss. Wir haben gesehen, Paulus ermahnt die Korinther. Ja, er spricht ihr Hauptproblem an. Stolz ist ihr Problem. Ja, dass sie sich aufblähen für den einen gegen den anderen. Sie blasen sich auf. Und Paulus zeigt anhand seines, ja, und auch der Apostelleben, dass Christen ein Leben in Demut führen sollen. Denn was ist das denn anders, als wenn man das Leid erträgt, wenn man mit guten Dingen auf schlechte Dinge reagiert, wenn man sich zurückhält, das ist wahre Demut. Und genauso, ja, sollen die Korinther denken und leben und genauso sollen das auch wir. Ja, wie sieht es denn bei dir aus? Was würde Paulus sagen, wenn er heute vor dir steht? Ja, muss er dich auch wegen deinem Stolz tadeln? Bestimmt. Also bei mir müsste er das mit Sicherheit machen. Das können wir ganz einfach prüfen. Die Korinther, die sahen sich als die höchsten Christen an. Jeder hatte seinen Lieblingslehrer, es ging ihnen gut, jeder wusste Bescheid, ja, und hat sich aber auch dann deshalb auch nichts sagen lassen. Jeder wusste ganz genau, was falsch und was wahr ist. Und sie hatten eine Meinung zu allem. Und wie ist es bei uns? Hören wir denn gerne, wenn wir mit Gottes Wort ermahnt werden? Prüfen wir die Ermahnung, ja, mit aller Ehrlichkeit, bevor wir sie abweisen? Oder ist uns die Art und Weise, wie etwas gesagt wird, viel wichtiger als der Inhalt? Oder wie sieht es aus? Wie denken wir über unsere Lehrer? Setzen wir da den einen über den anderen? Haben wir unsere Lieblingslehrer und ja, machen dann die anderen, die vielleicht einen anderen Standpunkt haben, in ihrer Meinung zu anderen Lehrern, machen wir die nieder? Dann haben wir ein Problem mit Stolz und brauchen wahre Demut. Und diese Demut, die wird uns helfen, im Glauben wirklich zu wachsen. Dann werden wir die Dinge annehmen, die uns gesagt werden. Dann werden wir auch gute Vorbilder haben können und ihnen sehr gerne nachahmen. So wie Paulus das dann ein paar Verse später schreiben wird. Denn wenn wir stolz sind, dann denken wir, wir wissen es. Wir wissen es besser. Und wir sehen nicht den Bedarf zu wachsen. Und vielleicht auch gerade in der Sache, die uns ganz besonders wehtut. Aber da müssen wir dran arbeiten. Und wir müssen erkennen, dass wir wirklich arm dran sind. Wir sind nicht reich. Wir sind auch nicht satt. Ja, und wir herrschen auch nicht. Wir sind arm dran. Denn wir sind auf Gott angewiesen. Nichts haben wir ohne ihn erreicht. Gott hat es uns gegeben. Ohne Gott wachsen wir auch nicht im Glauben. Ohne ihn können wir die Sünde jeden einzelnen Tag können wir nicht bekämpfen. Wir brauchen ihn. Wir können da nicht auf uns schauen, auf unseren Stolz. Und deshalb sollten wir uns an das Wort Gottes halten. Wir sollen alles prüfen, ja, und wir sollen unseren Lehrern vertrauen, dass sie uns ja in dem guten Wort gut führen. Ja, schlussendlich, hör auf, ja, dich zu erheben. Setze dich nicht über deine Geschwister, achte dich nicht selbst höher als deine Geschwister, sondern sei demütig. Denk hier an die Apostel, ja, was für ein Leben sie geführt haben. Und denk daran, Gott hat dir alles geschenkt. Ja, zum Abschluss möchte ich noch zwei Verse lesen aus Philipper 2, was das auch ganz gut zusammenfasst. Philipper 2. Die Verse 1 bis 4. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Ja, ich bete noch zum Abschluss. Könnt dazu gerne aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns so klar zeigst, dass wir alles Gute, Herr, von dir bekommen haben. Wir danken dir, dass du uns zeigst, Herr, wie wichtig Demut ist, dass es die Grundlage für so vieles ist. Und ich bitte dich um deinen Segen und um Gnade, dass du uns dabei hilfst, dass wir in der Demut wachsen und ja, dir immer ähnlicher werden. Amen.